Robin Crusoe, armer Robin Crusoe, wo bist du, Robin Crusoe, wo bist du? Wo bist du gewesen?
Robinson Crusoe. Ein Inselabenteuer von Daniel Defoe. Gelesen von David Nathan. Ich bin geboren in der Stadt York, in England im Jahre 1632, als Kind angesehener Leute, die ursprünglich nicht aus dieser Gegend kamen. Mein Vater, ein Ausländer aus Bremen in Deutschland, war als Kaufmann zu einem hübschen Vermögen gekommen. Als er nach York zog, heiratete er meine Mutter, eine geborene Robinson. Nach der geachteten Familie, welcher sie angehörte, wurde ich Robinson Kreuznär genannt. In England aber ist es Mode, die Worte zu verunstalten, und so heißen wir jetzt Crusoe, nennen und schreiben uns sogar selbst so. Und diesen Namen habe ich auch von jeher unter meinen Bekannten geführt. Schon in meiner frühen Jugend steckte mir der Kopf voll von Plänen zu einem umherschweifenden Leben. Mein Vater hatte mich so viel lernen lassen, wie durch die Erziehung zu Hause und den Besuch einer Schule auf dem Lande möglich war. Ich war für das Studium der Rechtsgelehrsamkeit bestimmt. Aber kein anderer Gedanke wollte mir gefallen, als der Seemann zu werden. Dieses Vorhaben brachte mich in schroffen Gegensatz zu den Wünschen und Befehlen meines Vaters und dem guten Zureden meiner Mutter. Eines Tages befand ich mich in der englischen Hafenstadt Hull, wohin ich mich rein zufällig begeben hatte. Ich traf dort einen meiner Kameraden, der im Begriff war, mit dem Schiff seines Vaters auf dem Seeweg nach London zu schippern. Er drängte mich, ihn zu begleiten, indem er mir nur die gewöhnliche Lockspeise der Seeleute anbot, nämlich freie Fahrt. Und so geschah es, dass ich ohne Vater oder Mutter um Rat zu fragen, ja, ohne ihnen auch nur ein Wort zu sagen und ohne Rücksicht auf die Umstände und Folgen meiner Handlungen, in böser Stunde am 1. September 1651 an Bord des nach London bestimmten Schiffes ging. In London hatte ich gleich anfangs das Glück, in gute Gesellschaft zu geraten, was einem so unbesonnenen und unbändigen Gesellen wie mir nicht oft zuteil wird. Ich machte die Bekanntschaft eines Schiffskapitäns, der eben von der guineischen Küste zurückgekehrt war und, da er dort in Afrika gute Geschäfte gemacht hatte, im Begriffe stand, eine neue Reise dahin zu unternehmen. Er fand Gefallen an meiner damals nicht ganz reizlosen Unterhaltung und als er mitbekam, dass ich Lust hatte, die Welt zu sehen, bot er mir an, kostenfrei mit ihm zu reisen. Ich könne mit ihm den Tisch und den Schlafraum teilen. Und wenn ich etwa einige Waren mitnehmen wolle, sie auf eigene Rechnung in Afrika verkaufen und vielleicht dadurch zu weiteren Unternehmungen ermutigt werden. Dieses Angebot nahm ich an und schloss mit dem Kapitän, einem redlichen und aufrichtigen Manne, innige Freundschaft. Dies war die einzige unter meinen Reisen, die ich eine glückliche nennen kann. Ich verdanke das nur der Rechtschaffenheit meines Freundes, des Schiffskapitäns, durch dessen Anleitung ich auch eine ziemliche Kenntnis in der Mathematik und im Schifffahrtswesen erlangte. Er lehrte mich, den Kurs des Schiffes zu verzeichnen, Beobachtungen anzustellen, überhaupt alles Notwendige, was ein Seemann wissen muss. Da es ihm Freude machte, mich zu belehren, hatte ich auch Freude, von ihm zu lernen. Und so wurde ich auf dieser Reise zugleich Kaufmann und Seemann. Weitere Jahre auf hoher See folgten. Außerdem verbrachte ich 4 Jahre in Brasilien und betrieb dort eine kleine Zuckerrohrplantage. Dort hatte ich nicht nur die Landessprache gelernt, sondern auch Bekannte und Freunde unter meinen Pflanzerkollegen und den Kaufleuten zu San Salvador gewonnen. Bei meinen Gesprächen mit ihnen war auch oft von meinen beiden Reisen an die Küste von Guinea, von der Art und Weise des Handels mit den Afrikanern und auch davon die Rede gewesen, wie leicht es sei, dort für Kleinigkeiten wie Spielwaren, Glas, Perlen, Messer, Scheren, Beile und dergleichen im Gegenzug Goldstaub, Guinea-Korn und Elefantenzähne zu bekommen. Einmal, nachdem ich mich mit einigen Pflanzern und Kaufleuten über diese Dinge unterhalten hatte, kamen am nächsten Morgen drei von ihnen zu mir und sagten, dass sie Lust hätten, ein Schiff nach Guinea zu schicken und ob ich die Expedition zu Schiffe leiten wolle. Als Vergütung sollte ich einen gleichen Anteil wie sie von den getauschten Waren bekommen. Was soll ich sagen? Ich folgte blindlings den Lockungen meiner Einbildungskraft und hörte nicht auf die Stimme der Vernunft. Das Schiff wurde ausgerüstet, die Ladung geliefert und alles ins Werk gesetzt. In schlimmer Stunde ging ich an Bord, am 1. September 1659, just an dem Tage, an welchem ich 8 Jahre zuvor meinen Eltern entflohen war, ihren Geboten trotzend und mein eigenes Glück töricht verscherzend. Unser Schiff war etwa 120 Tonnen schwer, führte 6 Kanonen und eine Mannschaft von 14 Leuten, außer dem Kapitän, dem Schiffsjungen und mir. Wir hatten keine schwere Ladung, sondern nur solche Waren, die sich zum Handel eigneten. Perlen, Muscheln und allerlei Kleinigkeiten wie kleine Spiegel und dergleichen. Noch am selben Tage, an dem ich an Bord gegangen, lichteten wir die Anker. Wir hielten uns zunächst nordwärts an der brasilianischen Küste entlang, um dann vom 10. oder 12. Grad nördlicher Breite aus hinüber nach Afrika zu steuern, welches der gewöhnliche Kurs dorthin in dieser Jahreszeit war. Wir hatten bis auf die große Hitze bei der Küstenfahrt sehr gutes Wetter. Von der Höhe von St. Augustin aus nahmen wir, das Land aus dem Gesicht verlierend, den Weg seewärts, als ob wir zur Insel Fernando de Noronha wollten, die wir jedoch östlich liegen ließen. Nach 12-tägiger Fahrt überraschte uns ein heftiger Orkan, sodass wir gänzlich die Orientierung verloren. Der Orkan erhob sich von Südost, drehte sich dann nach Nordwest und blieb hierauf in Nordost stehen. Von dort blies er in so furchtbarer Weise 12 Tage hindurch, dass wir weiter nichts tun konnten, als uns von der Wut der Windsbraut forttreiben zu lassen. Ich brauche kaum zu sagen, dass ich während dieser ganzen Zeit jeden Tag meinen Untergang erwartete und dass niemand im Schiff hoffte, mit dem Leben davon zu kommen. In dieser traurigen Lage, während der Wind noch sehr heftig ging, erscholl eines Morgens von einem unserer Leute der Ruf »Land!« Kaum aber waren wir aufs Deck geeilt, um zu schauen, wo wir uns befänden, so saß auch schon unser Schiff auf einer Sandbank. Sobald es festlag, wurde es von den Wogen dergestalt überflutet, dass wir uns sämtlich verloren glaubten und uns so rasch wie möglich in die Kajüten zurückzogen, um vor den schäumenden Wellen Schutz zu suchen. Niemand, der nicht Ähnliches durchgemacht hat, kann sich die menschliche Ratlosigkeit in solcher Lage vorstellen. Wir wussten nicht, wo wir uns befanden, ob das Land, an das wir getrieben waren, eine Insel oder ein Teil des Festlandes, ob es bewohnt sei oder nicht. Auch mussten wir, da der Wind zwar ein wenig gemäßigt, aber immer noch sehr heftig war, jeden Augenblick fürchten, das Schiff werde in Trümmer gehen, wenn nicht wie durch eine Art Wunder der Wind plötzlich umschlage. Ganz gegen unser Erwarten jedoch zerbarst das Schiff nicht und, wie der Kapitän versicherte, begann der Wind sich plötzlich zu legen. Trotzdem aber, da wir auf der Sandbank festsaßen und keine Hoffnung hatten, das Schiff flott zu machen, blieb uns in unserer traurigen Lage nichts übrig, als zu überlegen, wie wir das nackte Leben retten konnten. Vor dem Sturm hatten wir am Stern unseres Schiffes ein Boot gehabt, das aber während des Unwetters ans Steuerruder geschleudert, dann losgeworden und entweder versunken oder fortgetrieben war. Wir hatten zwar noch ein anderes Boot an Bord, aber es schien unmöglich, dasselbe in See zu bringen. Zu langem Besinnen jedoch fehlte die Zeit, da wir jede Minute das Schiff in Stücken zu sehen meinten und einige riefen, dass es bereits geborsten wäre. Trotz dieser schlimmen Lage gelang es dem Steuermann, mit Hilfe der übrigen Mannschaft, jenes Boot über Bord zu lassen. Wir sprangen alle, 11 an der Zahl hinein, uns der Barmherzigkeit Gottes und dem wilden Meere gänzlich überlassend. Denn wiewohl der Sturm sich bedeutend gemindert hatte, gingen die Wogen doch noch furchtbar hoch. Wir waren nach unserer Berechnung ungefähr 1,5 Meilen gerudert oder vielmehr vom Wasser getrieben, als eine berghohe, wütende Welle gerade auf uns gerollt kam und uns den Gnadenstoß erwarten ließ. Sie traf das Boot mit solcher Gewalt, dass sie es alsbald umwarf und uns nicht nur aus demselben schleuderte, sondern auch voneinander trennte. Ehe wir nur ein Stoßgebet hatten tun können, waren wir allesamt von den Wogen verschlungen. Die Verwirrung meiner Gedanken beim Untersinken ins Wasser ist unbeschreiblich. Obwohl ich sehr gut schwamm, hatte mich die Welle, noch ehe ich Atem zu schöpfen vermochte, eine ungeheure Strecke zur Küste hingetragen. Und als sie dann erschöpft zurückkehrte, sah ich mich halbtot infolge des verschluckten Wassers auf dem fast trockenen Lande zurückgeblieben. Ich besaß noch so viel Geistesgegenwart, dass ich, da ich mich unerwartet so nahe dem Festland sah, mich aufrichtete und versuchte, so weit wie möglich zum Ufer hin zu gelangen, ehe eine andere Welle kommen und mich mitnehmen würde. Die nächste Welle warf mich gegen ein Felsstück, und zwar mit solcher Gewalt, dass ich die Besinnung verlor und ganz hilflos dalag. Jedoch kam ich kurz vor der Rückkehr der Wogen wieder zu mir und beschloss diesmal, mich fest an den Felsen zu klammern und wenn möglich den Atem bis zur Rückkehr der Welle einzuhalten. Dies gelang denn auch, da die Wogen nicht mehr so hoch wie vorher gingen. Ein weiterer Lauf brachte mich dann so nah an den Strand, dass die nächste Welle, obwohl sie mich übergoss, mich nicht mehr ins Meer hineinzuziehen vermochte. Abermals rannte ich weiter, und diesmal gelangte ich auf festen Boden, wo ich in großer Freude die Anhöhe der Küste erkletterte und mich da, frei von Gefahr und außerhalb des Bereichs der See, ins Gras niedersetzte. Jetzt, da ich mich gerettet sah, hob ich meine Augen empor und dankte Gott für das Leben, auf dessen Erhaltung ich vor einigen Minuten noch nicht hatte hoffen können. Ich glaube, es ist unmöglich, das Entzücken und die Wonne eines Menschen, der sozusagen unmittelbar dem Grabe entronnen ist, zu schildern. Mit emporgehobenen Händen, ganz versunken in das Gefühl meiner Errettung, ging ich am Strand auf und ab. Ich dachte an meine ertrunkenen Gefährten und dass ich die einzige gerettete Seele unter allen war, denn ich sah keinen wieder, habe auch kein Zeichen von ihnen mehr wahrgenommen, außer 3 Hüten, einer Mütze und 2 nicht zusammengehörigen Schuhen. Unwillkürlich rief ich aus: Mein Gott, wie ist es möglich gewesen, dass ich das Land erreichen konnte? Als ich begann, umherzublicken und Ausschau zu halten, auf was für einem Lande ich mich eigentlich befinde und was zunächst zu tun war, da sank bald wieder mein Mut und ich erkannte, dass meine Errettung eine furchtbare Begünstigung war. Ich war durchnässt und konnte die Kleider nicht wechseln, hatte weder etwas zu essen noch etwas zu meiner Stärkung zu trinken. Keine andere Aussicht bot sich mir, als zu verhungern oder von wilden Tieren gefressen zu werden. Und was mich besonders bekümmerte, ich besaß keine Waffen, um irgendein Tier zu erlegen und zu essen. Nichts trug ich bei mir als ein Messer, eine Tabakspfeife und ein wenig Tabak in einem Beutel. Dies war meine ganze Habe. Und ich geriet darüber in solche Verzweiflung, dass ich wie wahnsinnig hin und her lief. Die Nacht kam und ich begann schweren Herzens zu überlegen, was mein Los sein würde, wenn es hier wilde Tiere gäbe, von denen ich wusste, dass sie stets des Nachts auf Beute auszugehen pflegten. Die einzige Auskunft, die mir einfiel, war, einen dicken, buschigen Baum, eine Art dorniger Fichte, die in meiner Nähe stand, zu erklettern. Ich beschloss, dort die ganze Nacht sitzen zu bleiben. Ich ging einige Schritte am Strand entlang, um nach frischem Wasser zu suchen, und das fand ich dann auch zu meiner großen Freude. Nachdem ich getrunken hatte, erstieg ich den Baum und versuchte, mich darauf so zu lagern, dass ich im Schlafe nicht herunterfallen könnte. Vorher hatte ich mir einen kurzen Stock, eine Art von Prügel zu meiner Verteidigung, abgeschnitten, und dann verfiel ich infolge meiner großen Müdigkeit auf dem Baum in einen tiefen Schlaf. und schlief so erquickend, wie es wohl wenige in meiner Lage vermocht hätten. Nie im Leben hat mir, glaube ich, der Schlummer so gut getan wie damals. Als ich erwachte, war es heller Tag. Das Wetter hatte sich aufgeklärt und der Sturm sich gelegt, sodass die See ruhig ging. Am meisten überraschte mich, dass das Schiff in der Nacht durch die Flut von der Sandbank, auf der es gestrandet, fast bis zu dem Felsen, gegen den mich die Woge so heftig geschleudert hatte, getrieben war. Es befand sich etwa eine Meile vor der Küste, und da es noch aufrecht stand, wünschte ich sehr, an Bord zu sein, um wenigstens einige nötige Gegenstände für mich retten zu können. Kurz nach Mittag war die See sehr ruhig und die Ebbe so stark, dass ich bis auf eine Viertelmeile dem Schiff nahe kommen konnte. Hier wurde mir ein neuer Schmerz bereitet. Ich sah nämlich klar, dass wir, wären wir alle an Bord geblieben, sämtlich gerettet sein würden. Die Tränen traten mir bei diesem Gedanken in die Augen. Da ich aber wenigstens einige Dinge zur Erleichterung meines Aufenthalts auf dem Schiffe zu finden hoffte, beschloss ich, den Versuch zu machen, ob ich es erreichen könne. Ich zog wegen der großen Hitze die Kleider aus und begab mich ins Wasser. Als ich zu dem Schiff gelangt war, untersuchte ich vor allen Dingen, was verdorben war und was nicht. Zunächst fand ich, dass der komplette Schiffsproviant trocken und vom Wasser verschont geblieben war. Da ich starken Appetit verspürte, eilte ich sofort zum Brotkasten, füllte mir die Taschen mit Zwieback und aß davon, während ich zugleich noch die anderen Sachen durchmusterte, da ich keine Zeit zu verlieren hatte. Auch etwas Rum fand ich in der großen Kajüte und trank davon einen gehörigen Schluck, was zur Ermunterung meiner Lebensgeister nötig genug war. Jetzt hätte ich vor allen Dingen ein Boot brauchen können, um mich mit mancherlei Dingen zu versehen, die mir voraussichtlich sehr nötig sein würden. Aber was hätte es geholfen, die Hände in den Schoß zu legen und Unerreichbares zu wünschen? Meine große Not spornte meinen Eifer an. Wir hatten an Bord einige Rundstangen und zwei oder drei dicke hölzerne Sparren, auch einige große Masten. Ich beschloss, dies alles zu benutzen und warf davon so viel über Bord, wie ich bewältigen konnte. Jeden Balken befestigte ich mit einem Seil, dass er nicht fortschwimmen konnte. Dann verließ ich das Schiff und zog die Hölzer an mich heran, band vier davon an beiden Enden floßartig, möglichst fest zusammen und legte zwei bis drei Stücke quer darüber. Mein Floß war stark genug, um ein ansehnliches Gewicht aushalten zu können. Ich ließ drei ausgeleerte Matrosenkisten auf das Floß herunter. In die erste tat ich Lebensmittel, nämlich Brot, Reis, drei holländische Käse, fünf Stücke Ziegenfleisch, das auf dem Schiff unsere Hauptkost ausgemacht hatte, und einen kleinen Rest europäischen Getreides, welches wir als Futter für Hühner mitgenommen hatten, die unterwegs geschlachtet worden waren. Als nächstes ging ich auf die Suche nach Munition und Waffen. Es befanden sich zwei sehr gute Vogelflinten und zwei Pistolen in der großen Kajüte. Wie ich wusste, waren auch drei Fässchen mit Pulver im Schiff, doch hatte ich keine Ahnung davon, wo sie der Stückmeister aufgehoben hatte. Erst nach langem Suchen fand ich sie. Zwei davon waren noch gut und trocken, das dritte aber hatte Wasser gezogen. Ich schaffte nun nach und nach alles, was ich gebrauchen konnte, vom Schiff auf die Insel und suchte anschließend nach einem geeigneten Platz zum Wohnen und um mein Hab und Gut sicher unterzubringen. Jetzt vertiefte ich mich gänzlich in die Überlegung, wie ich mich gegen die Wilden, wenn solche sich etwa zeigen sollten, oder gegen die Bestien, wenn solche auf der Insel wären, zu schützen hätte. Ich war anfangs unschlüssig, ob ich mir eine Höhle in die Erde graben oder ein Zelt errichten sollte. Und endlich entschloss ich mich, beides zu tun. Als Eingang bestimmte ich aber nicht etwa eine Tür, sondern ich überstieg den Zaun stets mit Hilfe einer kurzen Leiter. Befand ich mich in der Einfriedung, so zog ich die Leiter hinter mir her und war so, wie ich glaubte, gegen alle Welt sicher verschanzt. Später musste ich einsehen, dass all diese Vorsichtsmaßnahmen unnötig gewesen waren. In meine neue Festung brachte ich nun mit unsäglicher Mühe all meine Reichtümer, die Lebensmittel, die Munition, das Werkzeug und was ich sonst aus dem Schiff geborgen hatte. Dann errichtete ich mir ein großes Zelt Und zwar, um vor dem Regen, der zu gewisser Jahreszeit hier sehr heftig ist, geschützt zu sein. Es war ein doppeltes Zelt, das heißt, ich spannte über ein kleineres Zelt ein größeres, das ich oben mit einem Stück geteerter Leinwand bedeckte, welche ich unter den Schiffssegeln gefunden hatte. Statt in dem Bett, das ich an Land gebracht, zu schlafen, nahm ich von jetzt an mein Nachtlager in einer sehr guten Hängematte, die früher dem Steuermann gehört hatte. In das Zelt brachte ich alle meine Vorräte, die keine Nässe vertragen konnten. Nachdem ich nun meine Güter hereingeschafft hatte, verschloss ich den bis dahin offen gelassenen Eingang und stieg von nun an, wie gesagt, mittels der Leiter aus und ein. Gleich auf dem ersten meiner Streifzüge über die Insel entdeckte ich zu meiner großen Begeisterung, dass es hier Ziegen gab. Sie zeigten jedoch so viel Schlauheit, Vorsicht und Flinkheit, dass ihnen nur mit der allergrößten Schwierigkeit beizukommen war. Dennoch gab ich die Hoffnung nicht auf, hin und wieder eine davon mit der Flinte zu erwischen. Nach etwa 12 Tagen fiel mir ein, dass, wenn ich keine Vorkehrungen träfe, ich aus Mangel an Büchern, Feder und Tinte in der Zeitrechnung irre werden müsse und bald sogar den Sonntag nicht mehr von den Wochentagen würde unterscheiden können. Um dies zu verhindern, erfand ich folgendes Auskunftsmittel. Ich schnitt mit meinem Messer auf eine große Tafel, die ich an einem Pfahl befestigte, den ich da, wo ich gelandet war, in die Erde getrieben hatte, die Worte ein: Hier bin ich am 30. September 1659 gelandet. An den Seiten dieses viereckigen Pfahls machte ich täglich mit dem Messer einen Einschnitt. An jedem 7. Tage einen doppelt so langen als an den übrigen und wiederum am 1. Tage jedes Monats eine doppelt so große Einkerbung, als diejenige für die Sonntage waren. Auf diese Weise führte ich meinen Kalender, meine Wochen-, Monats- und Jahresrechnung. Ich habe hier noch zu bemerken, dass unter den Gegenständen, die ich vom Schiffe gebracht hatte, sich einige an sich ziemlich wertlose, mir aber sehr nützliche befanden, die ich oben zu erwähnen unterlassen habe. Hierzu gehörten unter anderem Federn, Tinte, Papier, die ich zum Teil aus den Vorräten des Kapitäns, des Steuermanns und des Zimmermanns entnommen hatte, ferner mehrere Kompasse, einige mathematische Instrumente, Quadranten, Ferngläser, Karten und Schifffahrtsbücher. Das alles hatte ich zusammengerafft, ohne viel darüber nachzudenken, ob ich es jemals brauchen könne oder nicht. Auch 3 gute Bibeln waren mir in die Hände gefallen. Ferner darf ich nicht vergessen, dass an Bord unseres Schiffes ein Hund und 2 Katzen gewesen waren, von denen ich im Verlauf meiner Geschichte noch zu reden haben werde. Denn die beiden Katzen hatte ich mitgenommen. Der Hund aber war von selbst aus dem Schiff gesprungen und an Land geschwommen. Er war mir manches Jahr hindurch ein treuer Gefährte, trug und apportierte mir alles Mögliche und leistete mir Gesellschaft, so gut er vermochte. Ihn aber sprechen zu lehren, wollte nicht gelingen, so große Mühe ich mir auch gab. Nach einiger Zeit beschäftigte ich mich auch mit der Angelei. Ich hatte mir aus Taugarn eine lange Schnur gemacht und damit fortan Fische genug gefangen, wenigstens so viele, wie für meine Mahlzeit nötig waren. Um sie verspeisen zu können, pflegte ich sie an der Sonne zu trocknen. Nach 10 Monaten spürte ich lebhaftes Verlangen, die Insel genauer kennenzulernen und zu untersuchen, welche mir noch unbekannten Erzeugnisse darauf zu finden seien. Etwas weiter vorgedrungen fing die Gegend an, waldiger zu werden. Hier fand ich verschiedene Früchte, besonders eine Menge Melonen und Weintrauben. Die Reben rankten sich von Baum zu Baum und die Beeren waren gerade in voller Reife. Diese überraschende Entdeckung erfreute mich sehr, denn ich machte mir die Trauben vortrefflich zunutze. Ich hob sie nämlich in der Sonne getrocknet als Rosinen auf, die mir für die Zeit, wenn es keine Trauben mehr geben würde, als eine angenehme Speise dienen sollten. Da ich den ganzen Abend an jenem Platze verweilt hatte, konnte ich nicht mehr zu meiner Behausung zurückkehren. Zum ersten Mal schlief ich nicht zu Hause. Das heißt, ich erstieg wieder, wie in der ersten Nacht nach meiner Ankunft auf der Insel, einen Baum und ruhte dort ausgezeichnet. Am anderen Morgen setzte ich meinen Weg fort. Am Ende meiner Wanderung kam ich zu einer Lichtung, von der aus die Gegend sich westlich auszudehnen schien. Die Landschaft bot einen üppig blühenden, saftig grünen Anblick und erschien wie ein wohlgepflegter Garten. Ich stieg ein wenig an der Seite dieses lieblichen Tals herab und überblickte es mit einer Art wehmütiger Freude in dem Gedanken, dass dies alles mir gehöre, dass ich unbestreitbarer Herr und König dieses Landes war. Ringsumher standen Kokosnussbäume in großen Mengen, auch Orangen-, Limonen- und Zitronenbäume, aber alle wild und im Moment nur mit wenigen Früchten behangen. Die grünen Limonen schmeckten bereits wunderbar. Und später verschaffte mir der Saft, den ich mit Wasser mischte, auch ein sehr gesundes, kühles und labendes Getränk. Ich hatte nun alle Hände voll zu tun, um Früchte zu sammeln und heimzubringen, da ich beabsichtigte, mir einen Vorrat von Trauben, Limonen und Zitronen für die Regenzeit, die bevorstand, zu sammeln. Zu diesem Zweck häufte ich eine große Menge von Trauben auf, sammelte eine kleinere an einem anderen Platze und etliche Limonen auf einem dritten Haufen. Einige der Früchte nahm ich sofort mit nach Hause, den Rest gedachte ich in einem Beutel oder Sack später zu holen. Bald schon kam ich zu der Einsicht, dass ich auf keinen Fall meine Wohnung verändern dürfe. Da ich aber förmlich verliebt in jene Gegend war, baute ich mir eine Art von kleiner Laube, die ich in einiger Entfernung mit einem starken Zaun, so hoch als ich mit den Armen reichen konnte, umgab. Dort schlief ich zuweilen mehrere Nächte hintereinander ganz ruhig, indem ich den Zaun wie den um meine alte Wohnung mit einer Leiter überkletterte. So konnte ich mir denn einbilden, jetzt ein Landhaus und ein Haus an der Küste zu besitzen. Bald verspürte ich große Lust, die ganze Insel kennenzulernen. Aus diesem Grunde beschloss ich einmal, meinen Weg längs der Seeküste auf der anderen Seite der Insel zu nehmen und machte mich dann auch mit meiner Flinte, einem Beil, meinem Hund und mit einer größeren Menge an Pulver und Blei als gewöhnlich, sowie mit zwei Zwiebacken und einem großen Bündel Rosinen in meinem Beutel auf die Wanderung. Nachdem ich das Ende des Tals, in welchem sich meine Laube befand, passiert hatte, bekam ich bald das Meer in Sicht. Da es ein außerordentlich heller Tag war, entdeckte ich plötzlich in der Ferne Land, konnte aber nicht unterscheiden, ob es eine Insel oder Festland war. Es lag hoch und streckte sich von Westen nach West-Südwesten in langer Ausdehnung hin. Nach meinen Berechnungen musste es mindestens 15 bis 20 Meilen von meiner Insel entfernt sein. Es war mir unbekannt, was für ein Stück Erde das sein mochte. Nur so viel glaubte ich zu wissen, dass es zu Amerika gehöre und allen meinen Beobachtungen nach in der Nähe der spanischen Besitzungen liegen müsse. Vielleicht mochte es von Wilden bewohnt sein, und wenn ich dort an Land geraten wäre, hätte ich mich wohl noch in schlimmerer Lage befunden als hier. Unter solchen Gedanken schritt ich gemächlich weiter. Wie ich bemerkte, war die Inselseite, auf der ich mich jetzt befand, weit anmutiger als die meinige. Es gab hier blumengeschmückte Savannen oder Wiesen und schönes Gehölz fand sich in Menge. Ich erblickte eine große Anzahl von Papageien und es überkam mich stark die Lust, mir einen zu fangen, um ihn zu zähmen und sprechen zu lehren. Nach mehreren vergeblichen Versuchen gelang es mir auch, eines jungen Tieres dieser Vogelart habhaft zu werden, das ich mit einem Stock vom Baume schlug und, nachdem es sich erholt hatte, nach Hause trug. Es dauerte mehrere Jahre, bis dieser Papagei sprechen lernte, endlich aber hatte er es gelernt, mich ganz verständlich bei meinem Namen zu rufen. Irgendwann begann ich, aus Holz ein Boot zu bauen. 2 Jahre war ich damit beschäftigt. Ich hatte die große Hoffnung, endlich ein Boot zu haben, mit dem ich mich aufs offene Meer hinauswagen könnte. Als jedoch mein Boot fertig war, fand sich, dass seine Größe nicht genügte, um eine Fahrt bis zum Festland zu unternehmen. Der Meeresarm, der mich von diesem trennte, war über 40 Meilen breit. Daher machte die Kleinheit des Bootes diesen Plan unmöglich, und ich dachte nicht weiter daran. Da ich das Boot aber nun einmal hatte, nahm ich mir vor, darin eine Fahrt um die Insel zu unternehmen. Denn als ich früher auf der anderen Seite der Insel gewesen war, hatten mir die bei dieser Gelegenheit gemachten Entdeckungen die größte Lust erweckt, auch noch weitere Teile der Küste kennenzulernen. Deshalb beschäftigte mich jetzt kein anderer Gedanke, als eine Segelfahrt um die Insel anzustellen. Und das machte ich auch eines Tages. Doch musste ich nach einer sehr mühseligen Fahrt feststellen, dass es nicht leicht war, das Boot auf dem Meer zu steuern. Und so gelangte ich nur ganz wenig über die Gegend hinaus, die ich schon früher auf meiner Fußreise über die Insel berührt hatte. Daher befestigte ich das Boot in einer Bucht, nahm nichts weiter mit als die Flinte und den Sonnenschirm, denn es war furchtbar heiß, und trat meine Wanderung an. Am Abend erreichte ich meine alte Hütte, wo ich alles so vorfand, wie ich es verlassen. Ich hielt nämlich immer gute Ordnung, weil ich sie als meinen Landsitz betrachtete. Nachdem ich über den Zaun gestiegen, legte ich mich in den Schatten nieder, um meine müden Glieder auszuruhen, und schlief ein. Aber wer, der diese Geschichte liest, kann sich meine Überraschung vorstellen, als ich durch eine Stimme aus dem Schlafe geweckt wurde, die mich wiederholt beim Namen rief.
Robin! Robin! Robinson Crusoe! Armer Robinson Crusoe! Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du gewesen?
Ich fing drei junge Ziegen ein, eine männliche und zwei weibliche. Denn ich sah jetzt ein, dass ich mich nur dann ohne Waffen und jederzeit mit Ziegenfleisch versorgen konnte, wenn ich einige Ziegen aufziehen, zähmen und sie mit der Zeit wie eine Herde Schafe auf meinem Hof halten würde. Es dauerte etwa drei Monate, bis ein Stück Wiesenland als Weide umzäunt war. Bis dahin pflöckte ich die drei Lämmer an den besten Weidestellen an und ließ sie, um sie zahm zu machen, in meiner Nähe grasen. Meine Einrichtung erfüllte ihren Zweck vollständig, und in etwa anderthalb Jahren hatte ich eine Herde von 12 Ziegen, einschließlich der Lämmer. Nach weiteren zwei Jahren waren es 43 geworden, abgesehen von denen, die ich während dieser Zeit zu meiner Nahrung verwendet hatte. Nach und nach legte ich 5 solcher eingezäunter Weideplätze an. Jetzt konnte ich nicht nur Ziegenfleisch, so viel ich immer essen mochte, haben, sondern obendrein Milch. Und das war etwas, was ich anfangs nicht einmal für möglich gehalten hatte. Und so lernte ich mit der Zeit, wenn auch erst nach vielen missglückten Versuchen, mit Leichtigkeit sehr gute Butter und Käse aus der Milch herzustellen. Von nun an fehlte es mir daran nie mehr. Auch baute ich mit der Zeit Getreide an und konnte mein eigenes Brot backen. Als Saatgut für das Getreide dienten mir die Körner, die ich auf dem Schiff gefunden hatte. Nun kam ich mir vor wie ein König. Poll, mein Papagei, genoss als einziger das Privileg, mit mir sprechen zu dürfen. Mein Hund, der inzwischen sehr alt geworden war, saß stets zu meiner Rechten, und zwei Katzen, eine auf dieser, die andere auf jener Seite des Tisches, erwarteten gelegentlich einen Brocken aus meiner Hand als ein Zeichen besonderer Gunst. Das waren übrigens nicht mehr dieselben beiden Katzen, die ich mit ans Land gebracht hatte. Die lebten längst nicht mehr. Und ich hatte sie eigenhändig in der Nähe meiner Wohnung begraben. Zwei ihrer Katzenkinder hatte ich jedoch aufgezogen und zu meinen Mitbewohnern erkoren. Eines Tages, als ich mich auf eine Wanderung zu meinem Boot begab, fand ich zu meiner größten Überraschung den Abdruck eines nackten menschlichen Fußes ganz deutlich im Sand am Ufer. Wie vom Donner gerührt oder als hätte ich ein Gespenst gesehen, stand ich davor. Ich horchte, ich sah mich um, aber es war nichts zu hören, noch zu erblicken. Ich erstieg einen Hügel, um mich weiter umschauen zu können. Dann ging ich an der Küste auf und ab, aber es blieb alles ohne Erfolg. Keine weiteren Fußspuren waren zu finden als jene eine. Diese Entdeckung jagte mir aber trotzdem einen gehörigen Schrecken ein, von dem ich mich nicht so schnell erholte. Freilich hatte ich bereits 15 Jahre hier zugebracht und noch nie den leisesten Schatten einer menschlichen Gestalt gesehen. Daraus folgerte ich, dass, wenn jemals Leute hier gewesen sein sollten, sie sich wahrscheinlich immer so bald wie möglich wieder entfernt und nie daran gedacht hätten, sich hier niederzulassen. Nach und nach schwand meine Furcht und ich fing an, wieder in derselben Weise wie früher zu leben, nur mit dem Unterschied, dass ich jetzt vorsichtiger war und meine Augen besser offen hielt als sonst. Mein Aufenthalt auf der Insel ging jetzt bereits ins 23. Jahr. Ich war auf ihr so eingebürgert und an meine Lebensweise so gewöhnt, dass ich, wenn ich nur mit einiger Sicherheit hätte annehmen dürfen, dass keine Wilden kommen und mich beunruhigen würden, ganz zufrieden gewesen wäre, den Rest meiner Tage hier zu verbringen. An einem Tag im Dezember sah ich zu meiner größten Überraschung einen Feuerschein am Strand. Derselbe leuchtete etwa 2 Meilen entfernt, aber nicht auf der anderen Seite der Insel, sondern zu meiner großen Bestürzung auf der, wo ich wohnte. Sehr überrascht und geängstigt durch diesen Anblick wagte ich nicht, aus meinen Anlagen hinauszugehen, aus Furcht angefallen zu werden. Aber auch hier fand ich keine Ruhe. Ich quälte mich mit dem Gedanken, die Wilden würden die Insel durchstreifen, irgendetwas von meinen Einrichtungen finden und sofort daraus schließen, dass sich jemand hier aufhalten müsse. Es war klar, dass sie in diesem Fall nicht eher nachgelassen hätten, bis sie mich aufgefunden haben würden. In verzweifelter Stimmung eilte ich zum Gipfel des Hügels. Hier zog ich mein Fernglas hervor, legte mich platt auf den Bauch und richtete meinen Blick zur Stelle, an der ich das Feuer gesehen hatte. Bald erblickte ich dann auch nicht weniger als 9 nackte Wilde um ein kleines Feuer gelagert. Sobald die Flut von Westen her eintrat, sah ich, wie die Wilden in ihre Boote stiegen und wegruderten. Offenbar waren die Besuche, welche die Wilden der Insel abstatteten, nur selten. Es vergingen über 15 Monate, ehe wieder einige landeten. Wenigstens sah ich in der Zwischenzeit keinen von ihnen, auch nicht Fußtritte oder irgendwelche anderen Spuren. Die Aufregung meines Gemüts war groß. Ich schlief unruhig, hatte immer schlechte Träume und fuhr oft in der Nacht aus dem Schlaf auf. Eines Nachts, es war Mitte Mai, da hörte ich plötzlich den Knall eines Flintenschusses, der mir vom Meer her zu kommen schien. Ich erschrak. Dies war nun eine ganz andere Art von Überraschung. In der größten Eile erreichte ich meinen Hügel gerade in dem Augenblick, als ein feuriges Aufblitzen mich auf einen zweiten Schuss horchen ließ, den ich dann auch nach ungefähr einer halben Minute hörte. Ich vermutete alsbald, dass hier ein Schiff in Not sein müsse und dass sich ein anderes Schiff in der Nähe befände, das man mit den Notschüssen um Hilfe bat. Ich hatte Geistesgegenwart genug, sofort daran zu denken, dass, wenn auch ich den bedrängten Leuten nicht helfen könnte, doch vielleicht sie mich zu retten vermochten. Und darum trug ich so viel dürres Holz, wie ich finden konnte, zusammen und steckte es, nachdem ich einen guten Haufen aufgetürmt hatte, in Brand. Das Holz war trocken und flammte deshalb hell auf, brannte auch trotz des heftigen Windes ganz nieder. Ich zweifelte nun nicht, dass, wenn wirklich ein Schiff in der Nähe war, die Leute an Bord das Feuer gesehen hatten. Dies war auch der Fall gewesen, denn sobald die Flamme aufloderte, hörte ich wieder einen Schuss und dann noch mehrere, alle aus derselben Richtung. Ich fütterte das Feuer die ganze Nacht hindurch bis zum Tagesanbruch. Als es ganz hell geworden war und der Himmel sich aufgeheitert hatte, sah ich in weiter Ferne einen Gegenstand am Horizont, konnte aber selbst mit Hilfe des Fernglases nicht unterscheiden, ob es ein Segel oder der Rumpf eines Schiffes war, denn die Entfernung war zu groß und die Luft über dem Wasser noch immer etwas dunstig. Vergebens. Die möglichen Retter waren bald ganz verschwunden. Meine Angst vor den Wilden nicht. Mehr als 1,5 Jahre später war es dann soweit. Eines Morgens wurde ich schon zu früher Stunde durch den Anblick von nicht weniger als 5 Kanus, die auf meiner Inselseite am Ufer lagen, überrascht. Vom Hügel aus beobachtete ich mit dem Fernglas, dass die Anzahl der Wilden sich auf nicht weniger als 30 Mann belief. Sie hatten ein Feuer angezündet und eine Mahlzeit von gebratenem Fleisch vor sich. Wie sie es zubereitet hatten oder was es für Fleisch war, wusste ich nicht. Sie tanzten gerade um das Feuer herum. Da bemerkte ich plötzlich durch mein Glas, wie sie einen Unglücklichen aus den Booten herbeischleppten. Mit einem Male zuckte in dem armen Teufel, der sich in einem kurzen Moment ein wenig frei fühlen musste, die Liebe zum Leben auf und er rannte mit unglaublicher Schnelligkeit geradewegs in meine Richtung. Ich war zu Tode erschrocken, besonders weil ich zu bemerken glaubte, dass ihn der ganze Haufen verfolgte. Ich blieb auf meinem Posten und mein Mut stieg, als ich sah, dass nur drei den flüchtigen Gefangenen verfolgten. Noch mehr freute ich mich darüber, dass er sie an Schnelligkeit weit übertraf und dass er, wenn er den Lauf nur eine halbe Stunde lang aushielt, sich retten könnte. Und doch ergriff ich zwei Gewehre, eilte zum Meer und gelangte dadurch zwischen den Flüchtling und seine Verfolger. Ich rief ihm laut zu. Er schaute sich um und war im ersten Augenblick wahrscheinlich vor mir in gleicher Furcht wie vor denen, die ihn verfolgten. Ich gab ihm aber ein Zeichen, zu mir zu kommen und ging unterdessen langsam den anderen entgegen. Ich feuerte ein paar Mal in ihre Richtung, traf den einen am Arm und schlug sie damit in die Flucht. In Windeseile rannten sie, so schnell ihre Beine sie trugen, ihren Booten entgegen. Der arme Flüchtling aber war so durch Feuer und Knall meines Gewehrs entsetzt, dass er wie eine Säule stand und sich nicht vom Fleck rührte. Dabei schien er aber eher geneigt zu fliehen, als zu mir zu kommen. Ich rief ihn nochmals und winkte ihm herbeizukommen. Er machte einige Schritte vorwärts, blieb dann stehen, ging wieder einige Schritte und hielt abermals inne. Ich sah, wie er zitterte. Auf meinen Winken und meine Zeichen kam er näher und kniete alle 10 bis 12 Schritte nieder, um seine Dankbarkeit dafür anzudeuten, dass ich ihm das Leben gerettet hatte. Ich sah ihn lächelnd und freundlich an und forderte ihn mit Winken auf, noch näher zu kommen. Endlich befand er sich dicht bei mir, kniete abermals nieder, küsste die Erde, legte den Kopf auf den Boden, ergriff meinen Fuß und stellte diesen auf seinen Kopf. Er wollte damit, wie es schien, andeuten, dass er für alle Zeit mein Diener sein werde. Er sprach anschließend einige Worte, die ich zwar nicht verstand, über die ich mich aber dennoch sehr freute. Denn sie waren der erste Ton einer Menschenstimme, die ich außer der meinigen seit mehr als 25 Jahren vernommen hatte. Doch es war zu solchen Betrachtungen jetzt keine Zeit. Ich nahm ihn mit mir, gab ihm Brot, ein Bündel Rosinen und einen guten Schluck Wasser, wonach er sehr gierig war. Als er sich so gestärkt hatte, machte ich mit Zeichen deutlich, dass er sich schlafen legen solle. Ich zeigte ihm einen Ort, wo ein Haufen Reisstroh und eine Decke zu meinem eigenen zeitweiligen Gebrauch lag, und der arme Bursche hatte sich kaum darauf ausgestreckt, als er auch schon eingeschlafen war. Er war ein stattlicher, hübscher Kerl, wohlgebaut, kräftig und schlank. Nach meiner Schätzung musste er etwa 26 Jahre alt gewesen sein. Seine Gesichtszüge waren männlich und ohne wilden Ausdruck. Besonders wenn er lächelte, hatte er die ganze Anmut und Sanftmut eines Gebildeten. Sein Haar war lang und schwarz und seine Augen sehr lebhaft und von einem funkelnden, scharfen Ausdruck. Seine Hautfarbe war nicht völlig schwarz, sondern braun-gelb, von einer Art glänzenden Olivenbrauns, das einen angenehmen, aber schwer beschreiblichen Anblick gewährte. Sein Gesicht war rund und voll, die Nase klein, der Mund schön, die Lippen schmal, die Zähne wohlgereiht und weiß wie Elfenbein. Nachdem er über eine halbe Stunde lang geschlafen hatte, erwachte er und kam aus der Höhle zu mir in die dicht daneben befindliche Einfriedung, wo ich gerade meine Ziegen molk. Sobald er mich erblickte, eilte er herbei, warf sich auf die Erde und suchte mir mit allen möglichen seltsamen Gebärden seine Dankbarkeit zu bekunden. Nicht lange darauf fing ich schon an, ihm meine Sprache beizubringen. Als erstes brachte ich ihm bei, dass er Freitag heißen solle, weil ich ihm an diesem Tage das Leben gerettet hatte. Ich gab ihm auch Kleider. Er schien sehr froh darüber zu sein, da er völlig nackt war. Er bekam von mir ein paar Hosen aus Leinen. Nach einer kleinen Veränderung passten sie ihm ganz gut. Dann machte ich ihm aus Ziegenfell, so gut ich es vermochte, eine Weste. Denn ich hatte mich jetzt zu einem ganz guten Schneider ausgebildet. Ferner fertigte ihm aus Hasenfell eine Mütze, die ihm recht hübsch zu Gesicht stand, und so war er fürs Erste ziemlich gut bekleidet. Ich erachtete es als meine Pflicht, Freitag in allem zu unterweisen, was ihn nützlich und geschickt machen könnte. Besonders gab ich mir Mühe, ihm das Sprechen und das Verstehen von Zeichen beizubringen. Er war der aufgeweckteste Schüler, den man sich denken kann. Voll Heiterkeit, von emsigem Fleiß und so voll Freude. Mein Leben gestaltete sich jetzt so angenehm, dass ich mir oft sagte, wenn mich nur die übrigen Wilden in Ruhe ließen, wollte ich an eine Flucht von meiner Insel gar nicht mehr denken. Das jetzt folgende Jahr war das angenehmste unter allen, die ich auf der Insel zugebracht habe. Freitag fing an, ganz gut sprechen zu lernen und verstand die Namen fast aller Gegenstände und aller Orte, zu denen ich ihn schickte. Er schwatzte ohne Unterlass mit mir und ich gebrauchte jetzt meine Zunge wieder sehr eifrig, nachdem ich so lange keine Gelegenheit gehabt hatte, sie zu benutzen. Mein Gefährte machte mir auch in anderer Hinsicht viel Freude und ich begann, ihn von Herzen lieb zu gewinnen. Andererseits fasste auch er eine solche Liebe zu mir, wie er sie früher wohl für kein anderes Wesen gefühlt haben mochte. Nachdem ich Freitag näher kennengelernt hatte und er fast alles, was ich sagte, verstehen und, wenn auch nur in gebrochenem Englisch, sprechen konnte, machte ich ihn mit meiner eigenen Geschichte bekannt, wenigstens mit dem, was sich auf meinem Aufenthalt auf der Insel bezog. Ich erzählte ihm, wie lange und in welcher Weise ich dort bisher gelebt hatte, weihte ihn in das Geheimnis der Anwendung von Schießpulver und Blei ein und lehrte ihn, mit Waffen umzugehen. Ich gab ihm auch ein Messer, worüber er sich ungemein freute, und fertigte ihm einen Gürtel an, an den er ein Beil hängen konnte, das nicht nur eine gute Waffe, sondern auch für andere Gelegenheiten ein vortreffliches Werkzeug war. Auch eine Beschreibung der europäischen Länder, besonders meiner Heimat England, gab ich ihm. Ich erzählte ihm, wie man dort lebt, schilderte ihm den englischen Welthandel und gab eine Beschreibung des zertrümmerten Schiffes, an dessen Bord ich gewesen war, und zeigte ihm auch die Stelle, wo es gelegen hatte und später untergegangen war. Geraume Zeit später befanden wir uns eines Tages auf dem Gipfel des Hügels an der Ostseite der Insel, von dem aus ich an einem hellen Tage das Festland von Amerika entdeckt hatte. Das Wetter war sehr heiter. Freitag schaute aufmerksam zum Festland und plötzlich fing er an zu springen und zu tanzen und rief mich, da ich etwas entfernt von ihm stand, herbei. Ich fragte ihn, was es gäbe. »Oh, Freude«, antwortete er, »dort ich sehe mein Land, dort wohnen mein Volk.« Sein Gesicht glänzte dabei vor Lust, seine Augen funkelten und eine seltsame Begierde zeigte sich in seinen Mienen, als ob es ihn innig verlange, wieder in der Heimat zu sein. »Hast du nicht Lust, wieder in deinem Lande und bei deinem Volke zu sein?« »Ja«, erwiderte Freitag, »ich viel froh sein würde, bei eigenem Volke zu sein.« »Was würdest du dort machen?« hakte ich nach. »Ich machen werde, dass sie haben dich lieb.« Er meinte damit, dass er seinem Volk erzählen wollte, wie ich ihm das Leben gerettet habe. Seit diesem Gespräch hatte ich große Lust, die Überfahrt zu Freitags Volk zu wagen. Doch ein gar merkwürdiges und unverhofftes Ereignis kam uns zuvor. Ein Ereignis, das mir ein so wichtiges war wie kein anderes auf der Welt. Ich schlief eines Morgens fest in meiner Behausung, als Freitag hastig hereinstürzte mit dem lauten Ausruf: »Robinson, Sie sind da!« Sofort sprang ich auf, ich hielt Ausschau und erblickte in einer Entfernung von etwa einer und einer halben Meile ein mit Dreiecksegel versehenes Langboot, das mit lustigem Winde auf die Insel zusteuerte. Daraufhin rief ich Freitag und befahl ihm, sich dicht neben mir zu halten, weil wir nicht wüssten, ob sie als Freunde oder Feinde kämen. Dann ging ich, um ein Fernglas zu holen, und bestieg den Gipfel des Hügels, wie ich es zu tun pflegte, wenn ich ungesehen beobachten wollte. Kaum hatte ich den Hügel betreten, da sah ich deutlich ein Schiff vor Anker liegen, etwa 2 Meilen von mir, aber nur 1,5 Meilen von unserer Küste entfernt. Ich erkannte es deutlich als ein englisches und auch Das Langboot schien ein solches zu sein. Mein Seelenzustand war unbeschreiblich. Wie unaussprechlich ich mich darüber freute, ein Schiff zu sehen, das vermutlich mit Landsleuten von mir, also mit Freunden, bemannt war, so überkamen mich doch Bedenken, die mir geboten, auf der Hut zu sein. Ich fragte mich zunächst, was wohl ein englisches Schiff in dieser Gegend, durch die kein Weg hin oder zurück von einem englischen Handelsplatz führte, zu suchen haben könnte. Stürme hatten in jüngster Zeit auch nicht stattgefunden. Deshalb nahm ich an, dass die Mannschaft, wenn sie wirklich aus Engländern bestehen würde, wohl kaum etwas Gutes im Schilde führte. Ich befand mich noch nicht lange auf meinem Posten, als ich das Boot meine Küste ansteuern sah, als wenn es dort einen bequemen Landungsplatz suchte. Sobald sie gelandet waren, bestätigte sich meine Vermutung, dass sie Engländer waren, wenigstens in Bezug auf die meisten. Von den 11 Leuten, die ich erkannte, waren 3 unbewaffnet und, wie es schien, gefesselt. Als die ersten 4 oder 5 der übrigen ans Ufer gesprungen waren, führten sie jene 3 wie Gefangene aus dem Boot. Nachdem ich einige Zeit beobachtet hatte, wie schmachvoll die 3 Gefangenen von den übrigen Seeleuten behandelt wurden, sah ich, dass diese sich auf der Insel zerstreuten, als ob sie die Gegend erst einmal in Ruhe erkunden wollten. Die 3 hätten jetzt freilich auch gehen können, wohin sie wollten, aber sie saßen mit verzweifelten Blicken nachdenklich auf der Erde. Sie hatten keine Ahnung davon, wie sicher und nahe ihre Rettung war. Fürs Erste machte ich mich jetzt kampffertig, jedoch mit noch mehr Umsicht als sonst. Ich befahl auch Freitag, den ich inzwischen zu einem vortrefflichen Schützen herangebildet hatte, sich mit Waffen zu versehen. Mein Aussehen war durchaus dazu geeignet, Furcht zu erregen. Ich sah schrecklich aus in meinem Rock aus Ziegenfell und der Mütze auf dem Kopf, den bloßen Säbel an der Seite, 2 Pistolen im Gürtel und eine Flinte an jeder Schulter. Obwohl ich anfangs entschlossen war, vor Einbruch der Nacht nichts zu unternehmen, änderte ich doch bald meinen Plan. Gegen 2 Uhr nämlich, als die Hitze den höchsten Grad erreicht hatte, bemerkte ich, dass alle Seeleute einzeln in den Wald gegangen waren, wahrscheinlich um dort einen Mittagsschlaf zu halten. Die 3 unglücklichen Gefangenen aber, zu sorgenvoll, um zu schlafen, saßen im Schatten eines großen Baumes etwa eine Viertelmeile von mir entfernt. Dort konnten sie, wie ich glaubte, von keinem der übrigen gesehen werden. Und daraufhin beschloss ich, mich ihnen zu zeigen und sie zu befragen. Sofort machte ich mich in dem oben beschriebenen Aufzug auf den Weg. Freitag folgte eine Strecke hinter mir, gleichfalls fürchterlich anzuschauen, wenn auch nicht ganz so ungeheuerlich wie ich. Ich näherte mich den Fremden, soweit es ging, ohne bemerkt zu werden, und rief ihnen dann, ehe mich einer erblickt hatte, in spanischer Sprache laut zu: »Wer seid ihr, Leute?« Sie stutzten bei dem Laut, aber in weit größere Verwirrung gerieten sie noch, als sie mich in meinem sonderbaren Aufzug erblickten. Sie antworteten nicht und wollten sich eben auf die Flucht begeben, als ich ihnen auf Englisch zurief: »Gentlemen, fürchtet euch nicht vor mir. Vielleicht ist euch ein Freund näher, als ihr es gehofft habt.« »Dann muss er geradewegs vom Himmel geschickt worden sein«, sagte traurig einer der Gefangenen zu mir, »denn in unserer Lage ist Menschenhilfe ein Ding der Unmöglichkeit.« »Ich bin ein gewöhnlicher Mensch, wie andere. Und zwar ein Engländer und beabsichtige, euch beizustehen. Ihr seht, ich habe zwar nur einen Diener, wir besitzen aber Waffen und Munition. Sagt uns gerade heraus, ob wir euch nützen können. Was für ein Schicksal ist es, das euch betroffen hat?« »Unser Schicksal zu erzählen«, sprach der eine, »würde jetzt zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Kurz herausgesagt, ich war Kapitän jenes Schiffes dort vor Anker und meine Mannschaft hat gegen mich eine Meuterei unternommen. Nur mit Mühe ist sie davon abgebracht worden, mich über Bord zu werfen. Und nun haben sie mich nebst diesen beiden Männern, von denen der eine mein Steuermann, der andere einer meiner Schiffspassagiere war, auf diesem öden Eiland ausgesetzt.« »Wo sind die Schurken hin?«, fragte ich. »Dort liegen sie, Herr«, erwiderte der Kapitän, indem er auf ein Baumdickicht zeigte. »Mein Herz zittert vor Furcht, dass sie uns gesehen und euch sprechen gehört haben. Wenn das der Fall ist, werden sie uns sicherlich alle bestrafen.« Haben Sie Feuerwaffen?« fragte ich. »Nur 2 Flinten, eine 3. liegt noch im Boot.« »Nun gut«, meinte ich, »dann überlasst mir das Übrige. Lasst uns erst einmal aus dem Bereich Ihrer Augen und Ohren zurückziehen, damit Sie nicht erwachen, und dann können wir das Weitere beschließen.« Hierauf folgten mir die Fremden willig, bis der Wald uns verbarg. »Hört«, sagte ich, als wir im Dickicht angekommen waren, »wenn ich mich zu eurer Befreiung in Gefahr begebe, seid ihr dann auch bereit, euch 2 Bedingungen gänzlich zu unterwerfen?« Der Kapitän kam meinen Vorschlägen zuvor und versicherte, dass sowohl er wie sein Schiff, wenn es wieder in seine Gewalt bekommen sollte, ganz und gar meinen Befehlen untergeben sein sollen. Und wenn er auch sein Schiff nicht wiedergewinnen sollte, werde er nach meinen Weisungen handeln, in welchen Teil der Welt ich ihn auch schicken möchte. Die beiden anderen sprachen sich in gleicher Weise aus. Meine Bedingungen sind nur diese 2. Die erste ist, dass ihr, solange ihr auf dieser Insel weilt, meinen Befehlen Folge leistet. Und zweitens, dass ihr, wenn euer Schiff wiederbekommt, mich und meinen Gefährten in freier Überfahrt nach England zu bringen versprecht. Der Kapitän gab mir alle möglichen und erdenklichen Versprechungen. Nun denn, erwiderte ich, hier sind 3 Musketen mit Pulver und Blei für euch. Sagt mir jetzt, was für ein Verfahren ihr für das Zweckmäßigste erachtet. Wir beratschlagten kurz und entschieden uns dann für einen Angriff. Als die Gegner, die im Wald verteilt ausruhten, die Größe und der Gefahr und die Vergeblichkeit des Widerstands einsahen, baten sie uns um Gnade. Der Kapitän versprach, ihnen das Leben zu schenken, wenn sie ihre Meuterei bereuen und wenn sie ferner schwören wollten, dem Kapitän treuen Beistand zum Wiedergewinnen des Schiffes und zur Rückkehr nach Jamaika zu leisten, woher sie gekommen waren. Das taten sie allesamt. Ich hatte nichts dagegen einzuwenden, machte aber zur Bedingung, dass die nun Gefangenen an Hand und Fuß gefesselt bleiben müssten, solange sie auf der Insel verweilten. Jetzt erst bot sich die Gelegenheit für mich und den Kapitän, den Bericht unseres gegenseitigen Schicksals auszutauschen. Ich begann und erzählte ihm meine ganze Geschichte auf dieser einsamen Insel, die er mit Aufmerksamkeit und Verwunderung anhörte. Daraufhin zeigte ich ihm und seinen beiden Gefährten meine Festung. Dort ließ ich sie mit dem, was ich an Lebensmitteln vorrätig hatte, erfrischen. Und dies alles erfüllte sie mit höchstem Erstaunen. Der Kapitän bewunderte besonders, wie vollkommen ich meinen Zufluchtsort durch ein kleines Wäldchen versteckt hatte. Genug der vielen Worte. Jetzt war es unsere wichtigste Aufgabe, das Schiff wieder in unsere Gewalt zu bekommen. Der Kapitän erzählte, dass sich noch 13 Mann an Bord befanden. Ich vermutete, dass diese Schiffsmannschaft sicherlich, um nachzusehen, was aus ihren Kameraden und dem Boot geworden war, binnen kurzer Zeit in ihrem anderen Boot zur Insel kommen, vielleicht Waffen mitbringen und uns dann überlegen sein würde. Deshalb schlug ich als erstes vor, das Boot, welches bei uns auf dem Sand lag, seeuntüchtig zu machen. Wir nahmen die Waffen und was sich sonst an Gegenständen darin befand heraus. Dazu gehörte auch eine Flasche Branntwein, eine andere mit Rum, etwas Schiffszwieback und ein großes 5 bis 6 Pfund schweres Stück Zucker in Segeltuch eingewickelt. All dies war mir sehr willkommen, besonders aber der Branntwein und der Zucker, die ich seit vielen Jahren entbehrt hatte. Die Ruder, den Mast, das Segel und das Steuerruder schafften wir weg und dann bohrten wir noch ein Loch in den Boden des Bootes, so dass es keinesfalls in Windeseile weggebracht werden konnte. Dann hörten wir plötzlich vom Schiff einen Schuss und bemerkten, dass das Boot durch allerlei Signale dorthin zurückgerufen werden sollte. Wiederholtes Feuern und Signalisieren blieb jedoch fruchtlos. Jetzt sah ich mit Hilfe meines Fernglases, dass die Mannschaft ein anderes Boot aussetzte. Bei seinem Herankommen erkannten wir, dass sich nicht weniger als 10 Mann darin befanden. Wir machten uns nun daran, unsere Gefangenen zu trennen. 2 davon, denen der Kapitän weniger als den übrigen traute, wurden unter der Führung von Freitag und einem der 3 von uns befreiten Männer in eine Höhle geschickt, wo sie entfernt genug waren, um nicht gehört oder entdeckt werden zu können. Dort wurden sie mit Lebensmitteln versehen und sie versprachen, ihre Gefangenschaft geduldig zu ertragen. Die übrigen 4 Gefangenen wurden noch besser behandelt. Zwei blieben jedoch gebunden, weil auch ihnen der Kapitän nicht völlig traute. Die anderen beiden wurden unter meinen Befehl gestellt, nachdem sie feierlich gelobt hatten, mit uns zu kämpfen, wenn es nötig war. Wir waren jetzt zusammen 7 Männer, und ich zweifelte nicht, dass wir mit den 10 Ankömmlingen ganz leicht fertig werden konnten, vor allem, weil der Kapitän versichert hatte, es seien mehrere ehrenwerte Leute unter ihnen. Sobald die Fremden zu der Stelle gekommen waren, wo das andere Boot lag, sprangen sie an Land und zogen sie ihren Kahn hinter sich her. Kaum gelandet, eilten sie zu ihrem anderen Boot und sahen mit großem Erstaunen, dass es gänzlich ausgeplündert und mit einem großen Leck durchbohrt war. Nachdem die Neuangekommenen eine Weile über die Ursache dieser Beschädigung nachgesonnen hatten, ließen sie aus Leibeskräften mehrere Male ein brüllendes »Hallo!« erschallen, um von ihren Gefährten gehört zu werden. Es blieb jedoch aus. Dann bildeten sie einen Kreis und feuerten aus ihrem kleinen Gewehr eine solche Salve ab, dass die Wälder ringsumher ein lautes Echo vernehmen ließen. Auch das fruchtete nicht. Die in der Höhle eingeschlossenen Gefangenen hörten das Schießen nicht, und die bei uns Befindlichen vernahmen es zwar recht gut, durften aber keine Antwort geben. Jetzt brachte der Kapitän einen sehr zweckmäßigen Vorschlag zur Sprache. »Vielleicht«, meinte er, »werden diese Gesellen zu dem Entschluss kommen, eine neue Salve zu geben, um von ihren Kameraden gehört zu werden, und dann wollen wir in dem Augenblick, wo sie ihre Schüsse abgefeuert, über sie herfallen. Sicherlich werden sie sich in dieser Lage ergeben, und wir bekommen sie auf diese Weise ohne Blutvergießen in unsere Gewalt.« Ich unterstützte diesen Plan, und wir pirschten uns an die 10 heran. Und tatsächlich, sie luden allesamt ihre Waffen und ließen es erneut gemeinschaftlich donnern. Und ehe sie ihre Gewehre wieder laden konnten, stürmten wir aus unseren Verstecken und überwältigten sie im Handumdrehen. Für den Kapitän war es nun ein leichtes, im Schutze der Abenddämmerung mit dem Boot zum Schiff zu rudern und dort auch der kleinen, verbliebenen Besatzung des Schiffes deutlich zu machen, dass die Meuterei vorbei war. Sobald der Sieg gewonnen war, ließ der Kapitän 7 Kanonenschüsse abfeuern. Das war das vereinbarte Signal. Man kann sich denken, mit welcher Freude ich die Salve vernahm. Erst als ich diese Schüsse gehört hatte, legte ich mich nieder und schlief nach den großen Anstrengungen des Tages sofort fest ein. Plötzlich aber wurde ich durch einen Flintenschuss geweckt und hörte, nachdem ich eilig aufgestanden war, die Stimme eines Mannes rufen. »Robinson Crusoe! Robinson Crusoe!« Es war die Stimme des Kapitäns. Als ich den Gipfel des Hügels erstiegen hatte, fand ich ihn dort stehen. Er deutete zum Schiff hin und sagte, indem er mich in die Arme schloss, »Mein teurer Freund und Retter, dort ist euer Schiff, denn es gehört euch ebenso wie mir, nebst allem, was es enthält.« Ich richtete die Augen zum Schiff und war einer Ohnmacht nahe, denn ich sah jetzt ein großes Schiff in völliger Bereitschaft, mich zu tragen, wohin ich Lust hatte. Eine Weile lang war ich nicht imstande, ein Wort zu sprechen. Ich hielt mich, um nicht umzufallen, am Kapitän fest, der seine Arme um mich geschlungen hatte. Als er meine Verwirrung erkannte, zog er sogleich eine Flasche aus seiner Tasche und ließ mich einen herzstärkenden Trunk nehmen, den er zu diesem Zwecke mitgenommen hatte. Darauf setzte ich mich auf die Erde und kam allmählich wieder zu mir. Als wir uns eine Weile unterhalten hatten, teilte mir der Kapitän mit, er habe mir einige kleine Erfrischungen mitgebracht. Dann rief er den Leuten im Boot zu, sie sollten die Sachen an Land bringen. Da kam zuerst ein Flaschenkorb mit ausgezeichneten Getränken zum Vorschein, ferner Pökelfleisch von 3 Ochsen, Fleisch von 1,5 Schweinen, ein Sack mit Erbsen und ungefähr 100 Pfund Schiffszwieback. Auch war eine Kiste mit Zucker dabei, eine andere mit Mehl, ein Sack voller Limonen, 2 Flaschen Limonensirup und eine Menge anderer Dinge. Dann aber, und das war mir 1000-mal mehr wert als das Übrige, hatte der Kapitän mir 6 reine, neue Hemden mitgebracht. 6 sehr gute Halstücher, 2 Paar Handschuhe, 1 Paar Schuhe, einen Hut, 1 Paar Strümpfe und einen sehr guten, vollständigen Anzug, der dem Kapitän selbst gehörte und nur wenig abgenutzt war. Kurz, mein Freund kleidete mich vom Kopf bis zu den Füßen.
Jedermann kann sich denken, wie angenehm mir ein solches Geschenk in meiner Lage sein musste, und dennoch vermag sich niemand vorzustellen, wie unbehaglich und verlegen ich mich anfangs fühlte, als ich diese Kleider angelegt hatte. Nachdem diese guten Dinge alle in meine kleine Behausung gebracht waren, hielten wir Rat darüber, was mit unseren Gefangenen zu tun war. Es war nämlich zu überlegen, ob wir sie mit uns nehmen sollten oder nicht. Wir entschieden uns dafür, ihnen die Freiheit zu schenken. Allerdings wollten wir sie auf der Insel zurücklassen. Die Gefangenen schienen außerordentlich dankbar für dieses Angebot zu sein und versicherten, sie wollten es weit lieber riskieren, hier zu bleiben, als in England für die Meuterei bestraft zu werden. Also ließen wir die dankerfüllten Gefangenen losbinden. Jetzt bereitete ich mich darauf vor, an Bord zu gehen. Die folgende Nacht jedoch wollte ich noch auf der Insel verweilen und bat daher den Kapitän, sich aufs Schiff zu begeben, dort alles in Ordnung zu bringen und mir am nächsten Morgen eines der Boote zu schicken. Mit den freigegebenen Gefangenen führte ich ein ernstes Gespräch über ihre Zukunft. Ich erzählte ihnen von meiner Ankunft und meinen Erlebnissen auf der Insel, zeigte ihnen meine Festung, gab ihnen an, wie ich mein Brot bereitet, mein Getreide gesät und meine Trauben getrocknet hatte. Kurz, ich wies sie auf alles hin, was für das Leben auf dieser Insel wichtig war. Dann gab ich ihnen meine Feuergewehre, 5 Musketen und 3 Vogelflinten. Ferner erhielten sie 3 Säbel und 1,5 Fass Pulver, denn so viel besaß ich noch, da ich nach den ersten Jahren nur noch wenig gebraucht hatte. Auch beschrieb ich ihnen, wie ich die Ziegen fett gemacht und gemolken und wie ich Butter und Käse bereitet hatte. Ich versprach den Kapitän darum zu bitten, weitere 2 Pulverfässchen zurückzulassen, sowie einiges an Saatgut. Und nachdem dies alles besorgt war, begab ich mich am nächsten Tag an Bord. Wir bereiteten uns vor, sofort unter Segel zu gehen, lichteten jedoch noch nicht am selben Abend die Anker. Zur Flutzeit schickten wir das Boot an Land und ließen den Zurückgebliebenen die versprochenen Gegenstände überbringen, zu denen der Kapitän auf meine Veranlassung noch ihre Koffer und Kleidungsstücke hinzugefügt hatte. Sie nahmen alles dankbar auf. Auch versprach ich ihnen, wenn es in meiner Macht stünde, ein Schiff zuzuschicken, das sie mitnimmt. Beim Abschied von der Insel nahm ich als Erinnerungsstücke die große Ziegenfellmütze mit an Bord, die ich mir selbst gemacht hatte, sowie meinen Sonnenschirm und einen meiner Papageien. Auch das einst aus dem Schiffswrack geborgene Geld vergaß ich nicht. Es hatte so lange nutzlos dagelegen, dass es ganz schwarz geworden war und erst nachdem ich es ein wenig gerieben hatte, wieder für Silber gelten konnte. So verließ ich denn am 19. Dezember des Jahres 1684 das Eiland, meine Insel, nachdem ich 28 Jahre, 2 Monate und 19 Tage darauf zugebracht hatte. Nach langer Fahrt und nach 35-jähriger Abwesenheit betrat ich am 11. Juni des Jahres 1685 wiederum englischen Boden. So habe ich also Bericht erstattet vom ersten Teil meines Schicksals und abenteuerreichen Lebens, eines Lebens, das so reich an Abwechslung war, wie es die Welt wohl nur selten wird aufweisen können. Meine Plantage in Brasilien ließ ich übrigens verkaufen, so dass ich zu einem stattlichen Vermögen kam. Man sollte nun glauben, in meiner jetzt so guten Vermögenslage hätte ich keinen Gedanken mehr daran verschwendet, an weitere Wagnisse zu denken. Und das wäre auch sicher der Fall gewesen, wenn nicht gewisse Umstände. Nun gut, ich war nun einmal ein abenteuerliches Leben gewohnt, hatte weder Familie noch ausgedehnte Verwandtschaft und auch trotz meines Reichtums kaum Freunde. Besonders lebhaft war mein Verlangen, meine Insel einmal wiederzusehen. Fast 7 Jahre lang aber stellte ich meinen Plan zurück, wieder auf hohe See zu gehen. Während dieser Zeit nahm ich mich zunächst meiner beiden Neffen an, der Kinder eines meiner Brüder. Den einen ließ ich zum Seekapitän ausbilden und als ich ihn nach Ablauf von 5 Jahren zu einem verständigen, tapferen und unternehmungslustigen jungen Mann herangewachsen sah, übergab ich ihm ein gutes Schiff und schickte ihn auf die Weltmeere. Und gerade dieser junge Bursche aber war es, der mich später zu neuen Abenteuern verleitete. Inzwischen hatte ich mich in England häuslich eingerichtet. Was das Wichtigste ist, Ich hatte eine vorteilhafte und mich völlig zufriedenstellende Ehe geschlossen, aus der mir 3 Kinder, 2 Söhne und eine Tochter geboren wurden. Als mein Neffe gerade von einer mit gutem Erfolg bestandenen Reise zurückgekehrt war, gewann meine Sehnsucht nach fernen Ländern und Inseln die Überhand und veranlassten mich, im Schiff meines Neffen als Privatkaufmann nach Ostindien zu reisen. Dies geschah im Jahre 1694. Und auf dieser Reise besuchte ich auch die junge Kolonie auf meiner Insel. Ich fand dort die früheren Gefangenen, meine Nachfolger, und ließ mir genauen Bericht erstatten. Ich verweilte an die 3 Wochen auf der Insel. Bei meiner Abreise ließ ich zur Unterstützung der Bewohner allerlei notwendige Dinge zurück, insbesondere Waffen, Pulver, Schrot, Kleider, Werkzeuge und dergleichen mehr, sowie auch 2 Handwerksleute, die ich von England mitgebracht hatte, nämlich einen Zimmermann und einen Schmied. Außerdem teilte ich die Insel unter den Bewohnern auf und behielt für mich das Eigentumsrecht am Ganzen. Nachdem ich das alles in Ordnung gebracht und die Bewohner verpflichtet hatte, die Insel nicht zu verlassen, nahm ich wieder Abschied. Später übersendete ich ihnen von Brasilien aus 5 Kühe, darunter 3 trächtige, sowie auch einige Schafe und Schweine, die sich bei meinem nächsten Besuch auf der Insel beträchtlich vermehrt hatten. Hiervon jedoch, sowie von einigen sehr seltsamen Begebenheiten, die ich selbst auf meinen weiteren Fahrten 10 Jahre später erlebt habe, berichte ich vielleicht noch einmal in Zukunft. Robinson Crusoe, ein Inselabenteuer von Daniel Defoe, gelesen von David Nathan, Hörbuchbearbeitung von Michael Schulte, und weitere Geschichten findet ihr auf orca.de. Vielen Dank.